Ja, Ronny, du hast gerade Bogen, Pfeile, nee, Pfeile mit dem Bogen geschossen und das war ohne Worte und trotzdem aussagekräftig und es ist fast schade, jetzt wieder Worte zu benutzen.
Ja, und auch schön mitzukriegen, dass das ineinander fließen kann. Also für mich ist das Bogenschießen wie so zu einem Mittel oder zu einem Werkzeug oder zu einer Praxis geworden, dass eine Ausrichtung stattfinden kann. Wo ich es hier vor einiger Zeit im Satsang erlebt habe, es war ein Intensive. Und in der Mittagspause hat jemand gefragt, ob man mal Bogenschießen dürfte. Und gesagt, ja, wenn ein bisschen im Raum ist, dann kann man gerne zusammen schießen. Eine kurze Einweisung dazu gegeben und der Mensch hat einfach auch einen Zugang dazu gehabt, dass es leicht ging, dass er jetzt keine großen Erklärungen gebraucht hat. Und bin dann irgendwann weggegangen, wo ich so gemerkt habe, das fließt einfach, das läuft einfach. Da verletzt sich auch niemand oder niemand anderes wird verletzt, es passt alles. Und als der Mensch dann den Bogen weggeräumt hat, kam er zu mir und sagt, durch das Schießen habe ich tief verstanden, was vorhin im Satsang gesagt wurde. Weil das, was beim Bogenschießen passiert, wenn das in einem intuitiven Kontext passiert, dass es einfach nur darum geht, bei sich selber anzukommen. Also erstmal einen Stand zu spüren, wie bin ich da, wie findet die Atmung statt. Und dass man das Ziel trifft oder dass man in die goldene Mitte trifft, das ist zweitrangig. Es geht wirklich nur darum, anzukommen, sich auszurichten und loszulassen. Und das Problem beim Loslassen, oder wir haben Worte verstanden oder Worte im Satsang gehört, wir richten sie dann auf ein Ziel aus, auf Erwachen, auf Frieden, auf Glück. Und das funktioniert beim Bogenschießen nicht. Wir können uns nur ausrichten, können ein Gefühl dafür haben, dass wir da sind, wir können ein Gefühl dafür haben, ja, das passt. Und dann müssen wir loslassen. Wir können das Ziel nicht festhalten. Und dann bemerken auf einmal jeder Schuss ist ein Volltreffer.
Es wird also doppelt losgelassen. Einmal innerlich und dann einmal den Pfeil.
Ja. Und was ich jetzt seit letzter Zeit immer wieder mitbekomme, also das erste ist natürlich, wie stehe ich da? Wie findet die Atmung statt? Aber auch was passiert im Mind? Was für Gefühle finden statt? Wie geschieht die Energetik durch den Organismus? Und wenn man einfach damit da ist, dann gibt es ja nichts daran zu ändern. Wenn man nicht damit da ist, sondern mehr, ich möchte in Frieden sein, anstatt den Frieden zu bemerken, der da ist. Oder jeder hat ein anderes Ziel, auf das er sich ausrichtet, Gott oder das Höchste oder das Selbst. Oder auch alltägliche Ziele, die vielleicht da sind, praktischer Natur. Und es ist total schön für sich zu bemerken, mein Job ist eigentlich nur, mich auszurichten. Mein Job ist nur, mich auszurichten in dem bestmöglichen Sinne und mir einzugestehen, das, was im Weiteren passiert, habe ich nicht in der Hand. Und dann kann dann müssen wir nicht mehr korrigieren, während wir dann schießen oder loslassen. Sondern das Loslassen kann auch ganz sauber stattfinden. Ja, was ich sagen wollte, das Erste, wir kriegen uns mit, wie wir als Mensch da sind. Was ist die Aussage im Satz sein? Alles, was ist, ist Bewusstsein oder alles ist das Erscheinen des Absoluten. Dann muss ich das auch sein. Also kann ich mich einfach darauf einlassen, wie es ist und wirklich hinschauen. Und was hier immer mehr passiert, ist ein Ausrichten und ein Loslassen. Und was dann bemerkt wird, dass ich mich selbst treffe. Dass in diesem mich sehen und erleben, wie es ist. Und es so sein kann, wie es ist. Dass es so einfach in diesem Moment so da ist. Mit diesem Loslassen wird jedes Bild von mir ausgelöscht und damit treffe ich auf mich selbst.
Ja, so wie du beim Schießen kein Ziel hast, also nicht das Ziel, möglichst gut zu schießen oder möglichst zu treffen, sondern einfach das machst. Ziel und wortlos, ja, das so ist dann das gesamte Leben.
Ja. Und gleichzeitig wird ja auch immer mal wieder bemerkt, oh, ich halte an was fest. Ich habe eine Vorstellung, wie es sein sollte. Und dafür finde ich eine lebendige Praxis so wertvoll. Hat vielleicht nicht jeder einen Garten zu Hause oder einen Platz, wo man schießen kann. Aber einen Platz, wo man sich hinsetzen kann oder einen Platz, wo man sein kann und sich so erleben, wie man ist. Da liegt so viel Wert drin. Wert nicht in dem Sinne von Kategorien, das ist mehr wert wie das, sondern es ist der Wert an sich. Es wird wortlos oder intuitiv entdeckt. Meine Natur ist Existenz. Und in dem Sinne ist es der höchste Wert, weil es alles beinhaltet. Weil da alles da drin auftaucht. Und es ist meiner Wahrnehmung nach was wächst, diese Kapazität, damit zu sein, die Kapazität, klar zu sehen, die Kapazität, loszulassen, mich hinzugeben.
Und in der praktischen Tätigkeit des Bogenschießens ist es auch nicht möglich, das alles nur im Kopf wieder als Konzept nachzuvollziehen.
Gott sei Dank nicht, ja. Deshalb finde ich es so schön. Wir sind einfach wirklich eingeladen oder gezwungen, ganz mit diesem organischen Sein da zu sein, anzukommen. Und eben nicht zu wissen, wie es geht, sondern uns der Bewegung hinzuwenden.
Aber es fängt erstmal mit Wissen an, wenn du den Leuten eine Einweisung gibst, wie machen, was praktisch, wo drauf achten. Aber das geht dann irgendwie in Fleisch und Blut über, wie man sagt, ne?
Ja, es ist ungefähr so, wenn jemand fragen würde, ja, was ist Meditation? Ja, was kann man dazu sagen? Setz dich hin, spür deinen Körper, spür den Hintern, auf dem du sitzt und spür, wie die Atmung kommt und geht. Und dem wendest dich einfach fühlend zu. Und das erste ist eine Einweisung oder ein Hinweis, wo ein Verstehen stattfindet. Aber das praktische Sein geht ja weit über das Verstehen hinaus. Sitzt da keiner da und denkt sich, ich atme, sitzt da keiner da und denkt sich, die Füße stehen auf dem Boden, sondern maximal wird es gesehen aus einem berührbaren Sein.
Das Bogenschießen, wenn ich es, wie ich es gerade eben gesehen habe, das verbreitet aber auch so eine Atmosphäre von ausgerichtet sein, von zentriert sein. Es liegt einfach in der Natur der Sache, ne?
Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass das, was wir tun oder letztendlich auch unser Sein, wie es sich ausrichtet, auch nach außen strahlt. Also ansteckend wirken kann.
Aber es würde mich auch praktisch interessieren, wie ist es mit der Atmung? Also wann atmet man und wann macht man welche Bewegung? Also das macht man bei einer bestimmten Bewegung eben ziehen und aus den Bogen hochnehmen und loslassen. Gibt es da eine Zuordnung mit Ein- und Ausatmen, oder?
Meine Erfahrung ist es nicht so wirklich wichtig. Sonst hat man viel zu viel Form im Kopf, viel zu viel Konzept oder viel zu viel, so muss es sein. Also ich lasse meistens den Pfeil los beim Ausatmen. Aber es ist was auch ganz natürlich und beiläufig geschieht. So wie das hier praktiziert wird, ist es mehr ein Einlassen auf dieses, ich bin jetzt mit dem Bogen da, ich stehe jetzt hier, um zu schießen. Und dieses, ich stehe jetzt hier, um zu schießen, wird ja schon gar nicht mehr gedacht, sondern es ist einfach nur zu bemerken, oh, stehen die Füße gut, stehe ich stabil, ist da eine Stabilität. Wenn das nicht vorhanden ist, dann gibt es einen kleine Ausrichtung, dass man den Eindruck hat, ja, ich habe einen stabilen, festen und geschmeidigen Stand. Dann ist es eine Ausrichtung mit dem Bogen, ein Moment, wo man dann auf den Pfeil schaut und auf das Ziel. Und man so merkt, ja, die Ausrichtung stimmt. Auch das kann wieder vergessen werden. Dann spannt man den Bogen. Und lässt einfach los.
Ist da auch ein Anvisieren irgendwie dabei? Also vorher schon, dass man den Blick oder...
Wenn ich einen stabilen Stand habe, nehme ich oftmals den Bogen einmal hoch. Und schaue über die Pfeilspitze. Wenn ich den Eindruck habe, das ist ausgerichtet auf meine Scheibe, dann ist das gut. Also nicht, dass ich in die Wildnis schieße oder irgendwo, sondern das passt zusammen. Aber wie gesagt, hier geht es nicht wirklich darum, einen perfekten Schuss in das Ziel zu haben, sondern mehr um eine meditative Praxis des Seins, um bei sich anzukommen.
Es geht nicht darum, aber wenn du die Pfeile wieder einsammelst, kriegst du schon mit, wo sie gesteckt haben. Also ob jetzt viele oder mehrere im gelben Bereich oder drumherum und kommen da Emotionen hoch oder Freude oder Enttäuschung oder ist das alles ganz beiläufig?
Ja, das Spannende ist es immer wieder anders. Wir haben uns vor einem Jahr über, hast du mich in einem Interview zum Bogenschießen gefragt und da sagte ich, ich kann noch nicht so viel drüber sagen, lass uns an einem anderen Punkt drüber sprechen. Jetzt ist ein Jahr später und zu dem Zeitpunkt habe ich meine Scheibe so weit hintergestellt, dass wenn ich vorbeigeschossen habe, der Pfeil auf der Nachbarwiese gelandet ist und dann hatte ich mehr damit zu tun, den Pfeil zu suchen, wie mit dem Schießen beschäftigt zu sein. Dann kam dann oftmals auch Wut hoch oder auch Enttäuschung. Genauso kann es auch passieren, ich schieße einen Pfeil vorbei, suche eine Viertelstunde, es kommt kein Gefühl, kein Gedanke, außer die Ausrichtung, dass ich auf der Suche bin nach diesem Pfeil. Und sicherlich ist auch Freude mit dabei, wenn ich sehe, die gehen alle mitten rein. Aber es ist wirklich zweitrangig, sondern es ist die größere Freude ist, dass die Ausrichtung wirklich so ist, dass ich ganz mit mir bin und letzten Endes auf mich selbst treffe, ohne dass kein Bild da drinnen auftaucht oder dass ich bildlos übrig bleibe.
Wenn du die Augen geschlossen hast, einen Moment innegehalten hast, bevor du den Bogen mit dem Pfeil hochgehoben hast, was war da?
Sei einfach bei mir sein. Und was oftmals ist, wie so eine Stand in der Sonne, wie so eine Reflexion von dem Ziel, was ich dann wirklich so tief in meinem Sein spüre, bis es sich komplett aufgelöst hat.
Dieses Ausgerichtetsein, färbt das ab auch sonst in deinem Leben, wenn du bestimmte praktische Aufgaben erfüllen musst?
Ja. Oder auch die Wachheit zu sehen, nicht ausgerichtet zu sein. Und da fängt in meiner Wahrnehmung nach Ausrichtung an. Wirklich das zu sehen, was sich zeigt, wirklich damit sein zu können. Dann auch wieder zusammenzukommen.
Und nicht zu beurteilen.
Nicht zu beurteilen, ja. Oder Urteile kommen vorbei und die sich nicht hinten dran zu hängen. Weil das denkt ja keiner. Gedanken tauchen auf, Gefühle tauchen auf, Körper erscheint so. Das ist ja oftmals das Missverständnis mit einer Praxis, welche Art auch immer. Wir haben dann zum Beispiel den Begriff von nicht mehr urteilen und dann werden die Urteile entweder verurteilt, müssen therapiert werden oder sie werden ausgeblendet. Und man wartet auf die Erleuchtung oder auf den Volltreffer. Anstatt es einfach zu sehen, sich berühren zu lassen. Bei sich zu bleiben. Nicht auf den Zug aufzuspringen. Oder zu bemerken, auszusteigen.
Aber im Grunde haben wir auch keine Gewalt darüber, ob da Identifikation ist oder nicht damit. Ob da ein Anhaften daran ist oder einfach nur ein Durchlaufen davon.
Mhm. Ja. Ist ja auch Teil davon. Die Gedanken denkt keiner, genauso ist auch niemand identifiziert.
Selbst wenn es so erscheint.
Selbst wenn es so erscheint, ja.
Ich kann zum Beispiel denken, oh, jetzt habe ich das gedacht und bin daran hängen geblieben, jetzt war ich identifiziert. Aber es sind auch alles nur Gedanken.
Mhm. Und es ist einfach schön, wenn eine Kapazität da ist, damit zu sein, meinetwegen mit Identifikation, und zu bemerken, wie es einfach sich entblättert oder abfällt oder auf einmal weg ist, als wäre es nie da gewesen.
Und jetzt machst du das regelmäßig bei deinen Intensives?
Nee. Also ich habe einfach gemerkt, es ist auch sehr viel, na, wie sagt man, nochmal eine ganz andere Sache. Und ich gemerkt habe, ich möchte gerne auch die Pause für mich nutzen und einfach mal relaxen oder mich aufs Bett legen. Aber es ist einfach als Möglichkeit da, zum Beispiel in Einzelbegegnungen oder vorm Satsang, wie jetzt. Ich für mich schieße jeden Tag. Und wenn jemand ein Bedürfnis hat, das kennenzulernen oder das zu vertiefen oder zu schauen, habe ich dann Zugang dazu, ist die Möglichkeit für eine Einzelbegegnung da. Wenn man gemeinsam in Stille sitzt und das Bogenschießen kennenlernt oder ausprobiert oder einfach gemeinsam schießt.
Geht das nur bei so gutem Wetter wie heute?
Nö. War schon mal strömendem Regen geschossen.
Ist das eine größere Herausforderung?
Nö. Außer wenn man keinen Regen mag. Dann sagt der Verstand oder die Person, das mag ich nicht oder könnte ja nass werden, aber. Ich habe auch schon geschossen, da war ein richtiger Sturm hier im Garten. Und dann habe ich mich einfach auf den Wind eingestellt, wirklich. Dann war einfach dieses Stehen hier. Und ein Spüren von dem, was hier durch den Garten bläst. Wirklich ein starker Sturm. Und dann wurde das einfach mit einbezogen. Und es ging kein Pfeil vorbei. Also das ist ja auch das, was Energie ausmacht. Das ist die Gesamtheit dessen, was stattfindet. Und wenn wir uns auf diese Gesamtheit einlassen, dann sehen wir mehr, wie wenn wir sagen, ja, ich stehe hier, ich will schießen.
Ich weiß nicht, das kann natürlich nur was bei mir sein. Für mich hat es aber auch was, wie soll ich sagen, Brutales, was Kriegerisches, was es kommt einfach daher auch oder ist viel dazu benutzt worden, Feinde zu töten, Menschen zu töten, Tiere zu töten. Ist dir das bewusst, dass es oder ist das wirklich, sind das nur Assoziationen, die bei mir stattfinden?
Du, ich war letztens dran, mir Ziele zu kaufen, und dann gibt es aus Schaumstoff alle möglichen Tiere, Rehe, Wildschweine, Mäuse, keine Ahnung was. In mir war eine Abwehr, mir so ein Tier in den Garten zu stellen, auch wenn es nur aus Gummi war. Ich habe mir dann eine Spinatdose gekauft. Ja, natürlich kann man damit töten. Es es ist nicht meine Absicht. Für mich ist es, vielleicht wie so eine Qigong-Praxis, den Körper einzuladen oder mit dem ganzen Körper in das Sein einzutauchen oder durch die Bewegung das Sein zu schmecken. Ich habe letztens im Internet ein Bild gefunden von Arjuna, dem Schüler von Krishna. In dem Bild kniet er und hat einen gespannten Bogen in der Hand. Und das ist ein Teil des Lebens, zu töten. Fressen und gefressen zu werden. Und somit an dem Punkt ist es für mich keine Brutalität, sondern für sich selbst einzustehen. Bhagavad Gita, eine ganz schöne Geschichte. Arjuna kommt mit Krishna in Berührung und Krishna bietet ihm seine Armee an und Arjuna sagt, nee, ich will dich als meinen Begleiter. Und er sagt, ich bin nicht ausgebildet im Kampf. Und es ist einfach so eine schöne Aussage, ich entscheide mich für Gott oder ich entscheide mich für das Selbst, dass das bei mir ist. Das schützt mich, nicht eine große Armee oder viele Krieger oder was auch immer. So geht dieses für sich selbst einstehen über diesen Eindruck von ich selbst weit hinaus. Also kann es auch zu einer Form von Hingabe werden.
Es kann für eine Form von Hingabe sein, es kann auch von den Schützen Hingabe sein, zu kämpfen. Aber es können zum Beispiel Menschen, die Machtinteressen haben, wiederum solche Menschen ausnutzen. Ne?
Ja.
Also das ist ja alles ein ganz großes Spiel. Ne?
Genau, das ist ja auch in der Bhagavad Gita passiert. Dass Leute mit Machtinteressen noch mehr Macht haben wollten und jeden ausgenutzt haben, dass man alles auf die eine Seite schiebt, an Reichtum, an Gütern. Und ja, das ist manchmal wirklich wertvoll zu sagen, nein.
Auch wenn der Schuss an sich eine Hingabe sein kann, kann es sein, auch wertvoll sein, den zu verweigern. Ne?
Ja. Aber es ist doch was ganz Individuelles. Man kann nicht sagen, das ist richtig oder das ist richtig.
Nee, aber ich finde den Spruch schön, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin.
Ja, wunderbar. Jetzt ist scheinbar das, was in diesem erscheinenden Spiel immer wieder passiert, diese Polarisierung. Machtinteressen und jemand anderes, der einfach aus dem Herzen in Einfachheit gut leben möchte. Mhm. Und diese Polarisierung hört auf, wenn wir für uns selbst einstehen und mit Gott sind oder mit dem Selbst sind.
Aber das kann man nur für sich selber eben, das kann man nicht als Mehrheit der Menschheit, ne? Also ist man auch eingebunden in das, was andere Menschen machen, ne?
Ja.
Was passiert.
Immer, ja. Das ist ein schöner Spruch, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, irgendjemand wird hingehen. Und wenn man nur Söldner bezahlt, die das anfachen.
Aber wenn wirklich das nur wenige sind, dann können die vielleicht davon abgehalten werden. Ne? Aber dazu muss man dann auch schon wieder Krieg machen.
Ja, ja. Das,
vielleicht.
Es ist mein Eindruck, dieses erscheinende Bewusstsein ist Krieg. Also, es ist auch alles andere. Aber wir kriegen das nicht raus.
Hast du gesagt, das Unterscheidende?
Das erscheinende Bewusstsein.
Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, ich verstehe es leider auch nicht. Gab es irgendeine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo es keinen Krieg gab?
Ich weiß nicht, ich war nicht immer dabei.
Ja, ja. Auch nicht. Aber so, wenn man einfach so ein bisschen zurückschaut oder sich durch die Zeitepochen das anguckt.
Wie die Menschheit, es gab Zeiten, da gab es in ganz Europa 15.000 Menschen. Ne? Ich denke, da war so viel Platz, ist man sich einfach nicht so begegnet, um Krieg zu machen. Und wenn jemand Platz brauchte, der brauchte nur zu gehen, dann hatte er Platz.
Ja, und vielleicht hatte dieser Besitzanspruch genau für diesen Fleck, wo er war, und dann gab es einen kleinen Krieg. Oder einfach eine Friedfertigkeit, wo man sagt, okay, ich gehe weiter. Es scheint einfach das Spiel zu sein.
Und da ist auch kein falsch und richtig für dich dabei.
Nee.
Aber zum Beispiel ein Wunsch nach Frieden und friedlichen und menschlichen, schönen Umgang miteinander?
Naja, total, ja. Das ist dann so der Part der Ausrichtung, was ist in meinem Herzen oder was ist das, was hier lebendig ist, als lebendiges Sein. Und dann passiert da eine Ausrichtung drauf. Und eben nicht als was fehlt, sondern als etwas, ah, das ist doch in mir, das ist doch schön, das kann doch wachsen, das kann doch genährt werden.
Also das nicht als Mangel wahrzunehmen, sondern eben als das, was da ist.
Das ist das, was ich vielleicht als die Suche bezeichnen würde, wenn man glaubt, es wird was fehlen. Frieden. Oder man möchte erwachen. Man ist noch nicht erwacht. Anstatt zu bemerken, da ist ein Funken Frieden. Und zu bemerken, dieser Funken Frieden, der ist vollkommen. Und dann wächst es, wenn man sich darauf einlässt, wenn man damit da ist. Es findet in Bemerken statt, ja, meine Natur ist doch erwacht. Da bleibe ich doch dabei. Dann kann Erwachen kommen, so groß wie sie will. Das, was. Und das mag sich wunderbar und schön anfühlen, aber dieses Sein an sich wird nicht vergrößert. Also es ist dann nicht der Sprung vom Mangel in jetzt habe ich, sondern ja, es ist das Wertschätzen dessen, was man liebt. Oder was einem wichtig ist, was einem am Herzen liegt. Und das ist schön, wenn das gesehen werden kann, dass das, was uns wichtig ist, nicht fehlt.
Dass es als Samen da ist oder immer im vollen Umfang?
Es ist immer im vollen Umfang da. Es ist immer im vollen Umfang da, weil die letztendliche Sehnsucht, jemand sehnt sich nach Frieden, aber letztendlich ist es der Wunsch, sich selbst zu kennen, so wie man ist. Und so wie man ist, meine ich nicht mit Bart und mit links und rechts ein paar Ohren, sondern so, wie du deinem Wesen nach bist, wie du in deiner Natur bist. Und dann bemerkt man, naja, da ist eine Sehnsucht nach Frieden oder nach Liebe. Und im Verstand ist vielleicht Mangel, okay, darf weitergehen, darf weiterziehen. Und dann bemerkt man, wow, das ist doch friedlich, das ist doch liebend. Und in diese, na, dann bleibe ich doch einfach dabei. Trifft man auf seine Natur, die zustandslos ist und immer vollständig. Und in diesem auf sich selbst treffen, dass das immer vollständig ist, fehlt hier vorne auch nichts. Und innerhalb der Geschichte kann natürlich was fehlen. Aber da ist es einfach wertvoll, wenn das betrauert oder bedauert werden kann oder wenn das einfach gefühlt werden kann, so wie es ist. Weil was dann passiert, dass diese Geschichte wegschwimmt. Wenn wir bereit sind, das Gefühl zu fühlen, was mit der Geschichte verbunden ist, kann sich diese Geschichte im Mind, im Verstand nicht mehr halten. Ja, wir bemerken, in uns ist Sein und um uns herum ist Sein und das ist vollständig. Deshalb ist es eben nicht als Same da, sondern es ist unsere Natur. Und es kann halt nicht gesehen werden, wenn wir uns an der Peripherie oder an der Oberfläche oder an den Gedanken langhangeln oder an den Beziehungen oder an dem Inhalt unseres Portemonnaies oder was auch immer.
Unterscheidest du so praktisch in deinem Leben, das ist Geschichte und das nicht?
Wie meinst du das?
Ja, das, was du gerade gesagt hast, das war irgendwie eingängig. Aber selbst das kann ich ja wieder als Geschichte sehen.
Ja, dann kann man es wieder gehen lassen. Also natürlich gibt es auch in dem alltäglichen Leben und gerade da wahre Unterscheidung. Und es kann ja immer wieder passieren, dass man in eine Geschichte reingezogen wird, merkt man, wenn der Verstand einfach Karussell fährt. Oder man bemerkt, wenn es einem. Da ist dieser Eindruck von ich und du. Und entweder langweilt es oder sind einfach so Storys, die sich da zwischendrin aufbauen. Und dann einfach die Gedanken gehen zu lassen, zu fühlen, was ist denn da wirklich? Was ist denn hinter der Langeweile oder was ist hinter diesem Stress oder genervt sein oder was auch immer?
Meistens sind es ja Gefühle, die vielleicht als unangenehm angesehen werden und nicht so gern gefühlt werden.
Ja. Und dann die Bewegung eher in den Verstand, wie zum Sein hingeht. Und es ist es eine Herausforderung, aber auch was ganz, ganz Schönes, einfach, dass das, was in einem geschieht, zu fühlen, damit zu sein. Und ein Hinweis, der hier immer da stattfindet, ist wirklich einfach zu gucken, was jetzt wirklich ist. Und jetzt gerade vor 2 Wochen im Krankenhaus wegen einem Nierenstein. Und ich bin nicht so besonders scharf drauf, Schmerztabletten zu nehmen. Also lasse ich welche, soweit es möglich ist. Und es ist wirklich einfach das, was da ist, körperlich zu fühlen, die Energetik, die dadurch geschieht, zu fühlen. Vielleicht sagt der Verstand, es ist zu viel. Und dann zu schauen, ja, was ist jetzt wirklich? Und mich dieser Intensität, die jetzt wirklich geschieht, einfach zu widmen. Und ich war immer wieder erstaunt, so selbst so in der schlimmsten Stunde wirklich so mich vollkommen drauf einzulassen und einfach so viel, so eine tiefe Liebe zu sehen. Ein Gedanke, der dann dazu kam, oftmals immer, das ist schön. Das macht einem auch ganz demütig, wirklich so in Phasen, die alles andere als wünschenswert sind, sich einfach darauf einzulassen, das will man sich nicht denken, das will man nicht fühlen, wenn man sich wirklich darauf einlässt, wow, ist da die totale Liebe, kann der Verstand nur noch sagen, wow, ist das schön.
Das ist ja auch ein sehr konkreter Schmerz dann, ne, der wirklich da ist.
Ja.
Aber es kann ja auch sein, dass ich würde jetzt mal sagen, normale Gefühle fühlen, aber manchmal sind ja auch Gefühle nicht mehr angemessen. Also, dass man zum Beispiel als Erwachsener in eine totale Hilflosigkeit reinfällt, die vielleicht einen traumatischen Hintergrund hat aus der Kindheit, die aber als Erwachsener ist man gar nicht mehr total hilflos.
Ja.
Ist dann auch immer noch das Motto, das total zu fühlen, oder ist es dann nicht auch besser, versuchen, total da zu sein und zu sehen, ja, das Gefühl ist da, aber ich bin jetzt nicht total hilflos. Das war ich vielleicht als Kind, aber
es gibt so einen schönen Text von Rumi, der sagt, sei hilflos und völlig aufgeschmissen, dann wird ein Gnadenstrahl dich treffen. Und ich glaube, das ist in wahrscheinlich fast jedem menschlichen Organismus diese Hilflosigkeit aus der Kindheit. Eine Programmierung im Körper. Der hat es erfahren, der hat es da abgespeichert. Dann sitzt man vielleicht am Satsang und merkt, scheiße, ich kann hier nichts mehr machen. Wir haben ja vielleicht meditiert, ein bisschen zur Ruhe gekommen. Jetzt sitze ich hier, findet nichts statt. Das, was gehört wird, ich kann da mit dem Verstand nicht anknüpfen. Und auf einmal taucht diese Hilflosigkeit auf. Wenn die auftauchen darf, wenn die vollkommen da sein darf, bin ich ganz da. Und dann passiert das, was in diesem Text von Rumi oder in diesem Gedicht sei, hilflos und völlig aufgeschmissen, dann wird ein Gnadenstrahl dich treffen. Gefährlich wird es in Anführungszeichen, wenn man vorher aussteigt, wenn man vorher einen Gedanken ergreift und sagt so, oh Gott, ich bin so hilflos. Das muss jetzt weg. Deshalb bin ich ja hier, um das loszuwerden. Gefährlich, weil dann springt man da auf ein Karussell auf, was sich schon in Geschwindigkeit dreht.
Ja, ich finde das stimmig, was du sagst, und trotzdem denke ich, gibt es Situationen, ich habe es bei mir selber auch schon mal erlebt, dass man so geflutet wird quasi von einem Gefühl, dass die ganze Welt aus nichts anderem mehr besteht, dass es also, ja, dass es wirklich besser ist, dann zu versuchen, durch Gedanken in eine andere Areal zu kommen mit der Energie.
Mein Konzept oder ein Lieblingskonzept von mir, alles ist Gottes Wille. Das heißt, ein schlimmes Gefühl taucht auf, wirst geflutet davon, das ist Gottes Wille. Und wirklich damit zu sein, damit darin wächst die Präsenz, darin wächst die Kapazität. Sich nicht das advaitisch erklären, sich, wenn man das meint, es zu müssen, wunderbar. Aber der Eindruck hier, das muss man weder advaitisch noch therapeutisch oder spirituell erklären, sondern wirklich damit sein. Wirklich damit sein. Und wenn dann erstmal so eine Flut kam, dann spül die auch noch viel Dreck an. In den meisten aller Fälle.
Spült Dreck an oder spült Dreck weg?
Beides. Kann beides stattfinden. Es kann ja auch was ganz Ekstatisches sein. Ein schlimmes Gefühl kommt so groß über einen, dass nichts anderes mehr zu entdecken ist. Dass das schon fast so eine Ekstase wird. Aber wenn das wieder abschwächt, entweder fühlt man sich klar oder man findet viele Steine, die die Welle angespült haben, dann wirklich bereit sein zu schauen. Sich wirklich immer wieder einfach nur auf diesen aktuellen Moment einzulassen. Wirklich zu sehen, nicht aus diesem urteilenden oder trennenden Verstand oder aus dieser persönlichen Liebhaberei, die sagt, ja, ich möchte das und das nicht.
Haben wir einen weiten Bogen geschlagen? Meinst du, wir schaffen auch den Bogen zum Bogenschießen wieder oder ist es gar nicht nötig?
Ich weiß es nicht. Nötig ist es nicht, wenn es nochmal ins Gespräch kommt, gerne. Wenn es in eine andere Richtung geht und das.
Hast du schon mal dran gedacht, auch Gruppen, wo eben Bogenschießen im Fokus steht oder Stunden anzubieten?
Ja, habe ich mal kurz dran gedacht. Und dann habe ich es wieder verworfen. Weil ich so gemerkt habe, hier findet Satsang statt. Es gibt ein paar hier draußen im Garten, das die blaue Kuppel, das ist ein Tempel. Also das hat sich einfach so von innen heraus gestaltet. Auf einmal war da drin so eine Energie und wow. Finden dann manchmal Feuerzeremonien statt. Sowohl, dass man zusammensitzt oder eben für eine Heilungssession. Aber es ist was einfach aus sich heraus entsteht, aber das, was hier stattfindet, ist Satsang. Das wirklich die Ausrichtung auf das Sein oder auf das Höchste oder auf Gott oder auf das eigene Selbst stattfinden kann. Und alles andere, was so nebenbei stattfindet, sind einfach Angebote oder Möglichkeiten, die einfach da sind.
Du bietest jetzt auch öfters mehrtägige Veranstaltungen an. Habe ich das richtig gesehen auf deiner Seite?
Ja, ist ja schon seit einigen Jahren. Gerade jetzt wegen Krankheit und Krankenhausaufenthalt gerade ein bisschen runtergefahren. Aber es ist einfach schön, über einen längeren Zeitraum zusammen zu sein, in Stille zu sein. Für sich selber zu sehen, es gibt nichts anderes außer das. Und das Erste ist, wenn wir den Verstand verlassen können, bereit sind zu fühlen, was da ist, schmecken wir das Sein als Vollständigkeit. Wenn der Körper so sein kann, wie er ist, wird darin Sein entdeckt. Hier drin ist Sein, das ist Sein und was um uns herum stattfindet, ist dasselbe Sein. Und wenn man sich dem länger widmet, fallen die Bilder weg. Die Bilder von mir, von dir, von dem, wie das sein sollte. Und es findet ein Erfassen statt, dass das, was ich bin, diesen Raum hier nie betreten hat. Und da gibt es keine anderen. Und das ist was passiert, wenn man der Zeitlosigkeit Raum oder Zeit anbietet, weil dann löst sie sich einfach ab. Das Sehen wird klarer oder diese Verwurzelung im Selbst wird stabiler. Und es ist ein Paradox, weil wenn ich sage, ja, die Verwurzelung im Selbst wird tiefer, das, was gesehen wird, dass es für das, was ich bin, kein Werden gibt. Und so wie ich es beschrieben habe, ist es ja auch ein Paradox, sich wirklich den Verstand zu sehen, ihn zurückzulassen, zu fühlen, was da ist, zu sein mit dem, was da ist. Es ist ja wirklich so, dass man sich dem Traum des Lebens vollkommen hingibt und in dieser vollkommenen Hingabe sieht, das, was ich bin, ist vor jeder Erscheinung, vor jeder Hingabe, vor jeder Erfahrung oder was auch immer, das, was meine Natur ist.
Zu deiner Natur gehört es anscheinend im Winter nach Indien zu reisen.
Ja. Zurzeit, ja. Die letzten 2 Jahre, jetzt im nächsten Januar, Februar wohl wieder.
Und da reisen auch Menschen mit, ne? Also.
Ja, die Leute, die hier wirklich regelmäßig sind oder sich auf das hier einlassen wollen oder einfach ein Einlassen stattfinden, die wollen mitkommen und ja. Da sind wir dann 2 Wochen in Tiruvannamalai und dann wollen wir noch nach Mumbai reisen, aber es ist so weit weg, es ist so weit weg, darüber zu sprechen. Weil Indien ist auch oftmals was, da passiert was anderes wie das, was man plant. Jetzt im Januar diesen Jahres hatten wir auch einen Inlandsflug nach Chennai, wollten nach Tiruvannamalai und wir haben das Ticket weggeworfen. Spontan, oder es hat sich ergeben, dass wir eine Pilgerreise mitmachen konnten. Und das Herz hat gesagt, so laut ja gesagt, dass ja, es auf einmal auf ganz andere Wege ging. Und es war schön, also es war sehr intensiv. Schön.
Und wenn jemand sich da angesprochen fühlt, kann der auch noch mitreisen oder ist es auf die Leute beschränkt, die sehr oft zu dir kommen?
Ich bin kein Reiseleiter. Die Leute, die immer hier sind, wir kennen uns schon seit Jahren und in denen ist ein Ruf, mit mir im Satsang zu sein, wollen mitkommen. Wenn jetzt noch jemand dazu käme und da eine Resonanz ist, ja. Natürlich.
Es ist noch weit weg, aber deine Augen strahlen besonders, wenn du davon redest, so kommt es mir vor.
Ja, kann sein. Ist einfach schön für mich, es macht mir immer Freude. Ist ein sehr extremes Land, aber Ja, einmal ist für mich so eine Re für mich einfach so eine Resonanz und gleichzeitig so das scheint mir für jeden zu sein, dass da das Sein oder das Selbst sehr, sehr spürbar ist. Das ist einfach eine Kultur, wo ganz viel Hingabe ist, wo ganz viel Verehrung ist. Und es ist so, so dicht, fühlt sich einfach an. Wo es hier in einer gewissen Weise auch nicht anders ist. Gleichzeitig ist für mich ganz, ganz schön an Orten Urlaub zu machen, wo Gott geehrt wird. Ich kann mich erinnern, ich war vor 20 Jahren in Kroatien. Ja, da bin ich in eine katholische Kirche gegangen, habe ich mich einfach dazugesetzt, ich habe nichts gehört, nichts verstanden. Als ich da saß, bin ich in eine tiefe Meditation in Samadhi gefallen und mach die Augen auf und diese Kirche war rappelvoll. Ich habe dann gerade noch ein Plätzchen gekriegt, als ich aus der Meditation wieder aufgetaucht bin, war keiner mehr da. Ich habe verwundert geschaut und dann sehe ich den Pfarrer oder Priester, wie er in der hinteren Ecke aufräumt und dann trifft sich unser Blick und da war einfach so ein wortloses Verstehen und er hat sich gefreut, dass ich immer noch da bin. Oder diese Kroatienreise haben wir einen Ausflug gemacht nach Medjugorje, da gab es eine Erscheinung der göttlichen Mutter, ging dann auf den Berg hoch. Mir sind die Tränen gelaufen, da war eine Hingabe, ich habe mich einfach auf den Berg legen müssen. Weil mit meiner damaligen Schwiegermutter dort, die, wenn ich das gewusst hätte, dann wären wir schon früher dahin. Aber ich bin kein Katholik, sie ist katholisch. Als ich zum ersten Mal in der Wohnung war von Ranjit Maharaj, da sind mir auch die Tränen gelaufen. Ich bin kein Devoti oder Anhänger von ihm, da ist eine Wertschätzung für ihn da. Weil er einfach das Selbst oder Gott oder das Sein repräsentiert, weil er als das Sein da ist. Und dasselbe ist vielleicht in Kroatien in der katholischen Kirche oder auf einem Berg, wo sich Gott gezeigt hat. Und das, was ich in Indien erlebe, das sind sehr viele Tempel, das ist sehr viel, da steht Religion und Selbsterkenntnis im Mittelpunkt fast. Und da gibt es auch eine große Strömung, wo es viel um Erfolg, um Geld, um Industrie, um noch mehr Produkte geht. Das ist auch schon erschreckend. Teilweise noch wilder wie hier im Westen, aber auch gleichzeitig so eine tiefe Hingabe, die gleichzeitig was ganz Natürliches ist, die mit dazugehört.
Die man auch so im täglichen Leben sehen kann, ne?
Ja. Und in unserer Kultur ist es gar nicht, steht es gar nicht so im Vordergrund oder das gar nicht so bewusst. Wie ich das aus meiner Kindheit kann, okay, man ist zu Weihnachten oder an Ostern mal in die Kirche gegangen. Und ich hatte als Kind schon einige Erwachenserlebnisse, würde man heute sagen. Ich fand es so flach in der Kirche. Aber irgendwann bin ich mit meiner Mutter zu einer Hochzeit gegangen und die die Tür von der Kirche ging auf und da kam einfach nur eine Liebe raus. Wow. Da sind einfach für mich so die tiefsten und ergreifendsten Momente, wo mich das einfach interessiert. Wo einfach eine Freude dran ist, daran teilzunehmen.
Die also auch gar nicht von der Kultur abhängig ist. Ne?
Nee. Ich bin circa letztens im Krankenhaus gewesen. Ich war mit einem Moslem im Zimmer. Der war am Beten und dann hat seine Gebetskette. Dann war, oh, setz mich auch hin. Sitzen wir zu zweit also am Beten oder Meditieren. Und dann fragt er mich, ob ich auch Moslem wäre. Dann sage ich so, nee, ich bin einfach mit mir selbst. Dann ich so, okay, ich wollte jetzt auch nichts. Es ist auch was ganz Nahes, mit sich selbst zu sein. Und da eine äußere Tradition oder Religion für mich eher zweitrangig ist, ja. Und dann hat er mich belehrt, dass das nur der Weg mit Mohammed zu Gott führt. Und na, dann habe ich ihm zum Beispiel gesagt, dass Siddharameshwara, der Hindu war, auch einige Schüler hatte, die Moslem waren. Und das wollte er nicht ganz akzeptieren. Er hat gesagt, ja, sein Sohn hat auch einen Karate-Lehrer. Und ich finde das sogar spannend, gerade vor einiger Zeit Aussagen gefunden, die aus dem Koran, aus der Bibel und aus hinduistischen Schriften, die von der Essenz her absolut identisch sind. Und für mich gibt es da kein Dogma, nur dass der Moslem sagte ja, es gibt nur diesen einen Weg. Ja, genau, den man geht. Nur den man geht. Und den muss man in Anführungszeichen bis zum Ende gehen. Oder nur mit sich selbst sein und wirklich wissen wollen, was ist es selbst. Und bei keiner Antwort oder Erkenntnis stehen bleiben. Was ich manchmal so am Rande sehe, ist so diese Hoffnung, wenn ich erwacht bin oder wenn es mir passiert ist oder wenn das Leid weg ist. Und deshalb, da liegt bestimmt was Schönes drin, wenn was passiert oder wenn was wegfällt. Der Eindruck, wie er hier ist, dass das Leben in Bewegung ist. Dass das nie aufhört. Und wenn wirklich eine Hingabe dafür da ist oder eine Bereitschaft ist, sich dem, was ist, hinzugeben, dann findet man immer 100% vor. Dann kann da drin 100% entdeckt werden in diesem Moment. Und wenn ich in diesem Moment hier 100% entdecke, dann ach, auf einmal wird es interessant zu schauen, ja, wo kommt es her? Oder hier ist nichts Besonderes und es ist so voll, so satt. Was ist die Quelle davon? Und da verlieren wir die Bilder über uns oder die Bilder über Erwachen oder Erleuchtung oder über Mangel oder über Trauma. Wir verlieren sogar den ganzen Traum. Wir verlieren das Konzept davon, das wäre Illusion oder das wäre Wirklichkeit. Wirklichkeit kann sich erfassen, immer wieder frisch. Und die entspricht keiner Kategorie oder keinem Weg, keinem Konzept.
Gut, gleich wird auch noch Satsang sein.
Danke fürs Gespräch.
Ich danke dir.